Wer kennt noch Ulrich Deppendorf? Das ist so die Generation, die wir hier bespielen beim Rattenkönige Podcast. Wir fangen die Leute ein aus der Ende der 90er, aus dem, was euch damals so geil gemacht hat. Stichwort No Angels und Co. Diese Generation fangen wir ein zusammen mit der heutigen Bubble 2020er Jahre. Ja, mit jungen
Leuten, die lieben uns.
Mit TikTok, Apache und Co. Das sind die Leute. Oh. Money Boy dazwischen. Das sind die Leute, die heute sagen, jupp, ich höre Rattenkönige Podcast. Was machen wir hier? Wir klären eure Fragen. Wir beantworten eure Fragen, lösen eure Probleme, ob ihr das wollt oder nicht.
Also, junge Leute jetzt wahrscheinlich schon wieder, was, wer ist denn Apache? Was ist das denn? Du musst einfach richtig
okay. Anrufen. Jack Harlow.
Jetzt bist du bei den Leuten, die ich nicht mehr kenne. Ja, das ist, du musst immer, alle zwei Jahre musst du die Namen neu lernen. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen. Zum Rattenkönige Podcast.
Nur zwei Namen, die ihr lernen müsst, und das sind Lars-Erik Pausen und Andreas Linksch.
Genau, das sind auch die schönsten Namen in Deutschland und deswegen sind wir wieder für euch da. Ihr habt uns Fragen geschickt an fragen@rattenkönige.de. Finden wir ja ganz klasse, dass ihr das tut. Und deswegen besprechen wir einfach, was es da so zu besprechen gibt.
Genau so ist das. Heute würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Nummer. Was darf es sein? Ein bisschen rattiger oder ein bisschen philosophischer, möchte ich fast sagen.
Die letzte Folge, letzte Woche hatten wir durchaus eher so philosophischere Themen. Vor allem, was bei uns philosophisch ist.
Philosophisch heißt, ich habe nicht alle offiziell dokumentierten Verbrechen von Michael Jackson sofort anerkannt. Das ist bei uns philosophisch.
Wirklich. Also ja. Bei uns ist Unterschichtenphilosophie. Das ist unser Podcast. Safe. Und da kommen wir jetzt erstmal zu den rattigen Sachen,
würde ich sagen. So.
Ist es, wenn du vorliest, ist gestattet, dass ich so ein Gummischwein fress?
Du darfst noch ein Gummischwein fressen. Das kannst du auch in Ruhe machen. Das ist eine längere Mail. Nämlich, es geht um das erste Mal mit einer Sexarbeiterin. Bitte nicht Vornamen erwähnen, sondern mich MJ nennen. Hallo Ratten, da sind wir wieder, entsteht wirklich so. Hallo Ratten, Junge Nummer 1, hallo Ratten, Junge Nummer 2. Longtime Listener, First Time Caller. Hier, ich, 24 männlich, möchte euch von meinem ersten Mal mit einer Professionellen erzählen. Hey. Es begann in diesem Monat, wo ich zufällig auf einer Website stoß, wo Sexarbeiterinnen für sich werben können. Nach einer langen Durststrecke schien das wie eine spannende Idee. Ich suchte also ein attraktives Mädchen meines Alters, welches ca. 30 bis 16 Minuten Fahrzeit erreichbar ist. Absolutes No-Go für mich war Treffen in einem Club bzw. Bordell, denn ich wollte es diskret und privat haben. Der Gedanke, in einen Club zu gehen und dann mit anderen Männern in einer Lobby zu sitzen, einem Typen am Tresen zu erzählen, wieso ich denn da bin, oder die Geräusche anderer Männer in einer im Nebenzimmer lösen bei mir Angstzustände aus. Ich fand ein nett aussehendes Mädchen meines Alters, das für eine Stunde 120 Euro nahm, schrieb sie an, ob sie Zeit habe, und sie gab mir ein Okay und schickte mir ihre Adresse. Diese googelte ich sofort und erfuhr, dass das die Adresse einer Tanzbar sei. Erneut schrieb ich sie an, ich wollte Diskretion und hatte keine Lust auf, dass ich keine Lust auf Clubs habe. Sie versicherte mir, dass ihre Wohnung nur über dem Club war, diese beiden getrennt sind, und sie schrieb mir, dass wir nur zu zweit sein würden. Ihre Wohnung mit mulmigem Gefühl fuhr ich um 10 Uhr die ca. 40 Minuten lange Strecke zu ihrem Ort, parkte bei einem Supermarktparkplatz eine Straße vor ihrer und lief zu ihrer Adresse, die sie mir schickte. Den Club fand ich schnell, sah auch, dass über diesen Wohnungen mit Rotlicht im Fenster. Ich suchte nach einem Eingang zu den Wohnungen, sah aber nur den Eingang zum Club. Deshalb schrieb ich sie an, wo ich genau hin muss. Sie schrieb zurück, dass ich an die Clubtür klingeln soll. Wow. Dies war eine große, mir suspekt wirkende Sicherheitstür mit Videokamera. Sie machte mir auf und meine schlimmsten Befürchtungen machten sich wahr. Ich hörte laute Musik und Stimmen, sah im Flur weiter andere Menschen, und sie führte mich in ein Zimmer direkt neben der Haupttür. Erst jetzt merkte ich, wie sie aussah. Überhaupt nicht wie auf ihren Fotos, relativ unattraktiv, mindestens 10 Jahre älter, als sie angegeben hat. Und sie sprach kein Deutsch und nur Brocken von Englisch. Während ich meine Jeans auszog, realisierte ich erst, in welcher Situation ich mich befand, weshalb ich eine kleinere Panikattacke bekam. Ich begann wieder, meine Hose wieder anzuziehen, während ich immer wieder "I'm sorry, I can't do it" stammelte. Genervt ging ich zu einem Nebenraum. Ich bekam Angst, ob sie irgendeine Art Schlägertyp holte, um mein Geld wegzunehmen, denn sie wollte trotzdem bezahlt werden. Es kam aber eine weitere Frau. Diese wollte mich verbal in leicht besserem Englisch überzeugen, doch zu bleiben. Sie konnte mich nicht überzeugen und genervt brachte sie mich zur Tür. Beschämt und niedergeschlagen fuhr ich nach Hause. Ich realisierte eins, hier in der Nähe, wo ich lebe, sehr ländlich, würde das überall so laufen. Mittelalte Frauen, die weder Deutsch noch Englisch sprechen, bei denen man sich nie sicher sein kann, ob sie in dieser Branche arbeiten wollen, in schäbigen Clubs, doch ich wollte nicht aufgeben. Eine Woche später suchte ich eine Professionelle in der nächsten Großstadt, in Klammern Bremen. Leider war Andreas' Mutter für die nächsten 3 Monate ausgebucht, weshalb ich weiter im Netz suchte. Wow. Schnell fand ich eine, die mir gefiel. Attraktiv, 22, aus den USA, für 150 die Stunde. Ich schrieb sie am Dienstag an, mein 24. Geburtstag. Wow. Und bekam schon am nächsten Tag einen Termin um 22 Uhr. Bis nach ihr musste ich fast 2 Stunden fahren, aber das war es mir wert. Unser Treffpunkt war eine Einzimmerwohnung in einem Komplex, in dem mehrere Sexarbeiterinnen Zimmer gemietet hatten. Als sie mir aufmachte, war sie mir auf Anhieb sympathisch. Etwas unsicher zog ich mich aus. Dann bekam ich erst einen Tanz. Darauf rieb sie sich mit Kokosöl ein. Währenddessen hielten wir Smalltalk auf Englisch. So erzählte mir, dass sie eine Tanzlehrerin in Kalifornien ist. Dann bekam ich die volle Packung. Blowjob, Deepthroat, Titjob. Sie hat mich geritten. Ich habe sie von hinten genommen. Alle war alles ziemlich geil und zudem mein erstes Mal. Zufrieden duschte ich.
Weißt du, wie sein erstes Mal?
War sein fucking erstes Mal. Zufrieden duschte ich bei ihr, bedankte mich bei ihr und fuhr die 2 Stunden zurück. Ich bin mit dem Auto meiner Eltern gefahren und musste mir eine gute Ausrede ausdenken. Wow. Weshalb auf einmal der halbe Tank leer war. Nun ist es der nächste Tag und ich schreibe euch diese Mail. Meine Frage nun, wann sollte ich sie fragen, ob sie mich heiratet? Und wie viel sollte ich ihr dafür bieten? 500? Nur Spaß. Meine echte Frage ist, glaubt ihr, dass sich mein Selbstbewusstsein ändern wird? Hattet ihr damit Probleme und ist jetzt die Last des Jungfrauentubs nicht mehr auf mir? Als die Sache vorbei war, fühlte ich mich deutlich entstresst und es war mir, als hätte ich eine Sorge weniger in der Welt. Würdet ihr eine Professionelle besuchen, wenn ihr Single wärt? Haltet ihr das überhaupt für ethisch? Tut mir leid, wenn die Geschichte etwas länger war, aber darüber zu schreiben, fühlte sich gut an. Entschuldigung nochmal von meiner Stelle. Ich musste da sehr viele vergessene Worte und so weiter korrigieren. Wahrscheinlich war der Typ einfach mega geil und hat es nochmal neu erlebt, als er es geschrieben hat.
Ja, und seine Tastatur hat auch noch geklebt.
Geklebt. Weil alles das voll kennt man, war, die Leertaste geht nicht ganz, weil man
Mal,
alles klebrig und crunchy ist. Ja,
genau. Wann ist denn diese Mail? Weil das ist ja wirklich spannend, dass er uns gleich am nächsten Tag geschrieben hat. Nach seinem ersten Mal, diese Mail ist nach seinem ersten Mal gekommen.
Das ist vom Juli.
Juli 2022?
21.
Okay, also vor einem Jahr hat er sein erstes Mal gehabt. Jetzt würde uns natürlich interessieren, ob diese Karriere...
Vielleicht hat er inzwischen schon mal wieder Sex. Wissen wir nicht.
Ja, oder er ist halt regelmäßig jetzt bei Prostituierten unterwegs. Also, vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns das so auch detailliert geschildert hast. Das war schon ein bisschen zu detailliert.
Unnötig detailliert,
und Respekt, beim ersten Mal gleich Deep Throat, alles Mögliche durchgenommen. Also vielleicht auch ein bisschen viel fürs erste Mal. Frage würde mich, wäre auch fraglich, ob er vorher der Prostituierten gesagt hat, dass es sein erstes Mal ist. Das fände ich auch noch spannend. Ob sie sich dann in irgendeiner Weise anders anstellt oder irgendwie zärtlicher ist oder vielleicht irgendwie sich mehr Mühe gibt.
Würde ich nicht machen.
Den Kopf,
würdest du das machen? Ich hatte das neulich mit einer Bekannten, genau diese Diskussion, glaube ich, oder war das hier im Podcast? Ich verwechsel inzwischen
auch schon mal
Fiktion und Realität.
Ja. Ich bin jetzt nur noch eine Bekannte für dich.
Du bist eine gute Freundin, mit der ich mal was hatte. In diese Kategorie ordne ich dich gerade ein. Unmöglicher Trauzeuge. Das ist so das Spannungsverhältnis, in dem du dich befindest. Aber mein Gedanke war da so, es war andersrum. Sondern der Gedanke war eher aus Männersicht, sagst du vorher, ob du Jungfrau bist oder nicht, aber es führt aufs Gleiche hinaus, nämlich weiß sie Bescheid, ob du Jungfrau bist. Und mein Gedanke dazu wäre auf gar keinen Fall, weil das führt für sie nur dazu, dass sie unbewusst Dinge anders machen würde, als sie sie so machen würde, sondern so würde sie halt normal ihr Standard-Business abziehen, wie mit jedem normalen Mann. Plötzlich denkt sie, oh, ich darf nicht das, oh, ich muss da besonders einfühlsam sein. Willst du aber jetzt mal vielleicht gar nicht, du willst gar nicht besonders behandelt werden, sondern die normale Nummer haben, in Anführungszeichen, und keine Sonderbehandlung. Umgedreht vielleicht als Frau, wo man eher vielleicht nochmal, wenn eine Frau sagen würde, sie ist Jungfrau, würde man als Mann ja nochmal ein bisschen einfühlsamer sein. Und das wäre auch gut so, weil ne, gewisse körperliche Sachen vielleicht auch ein bisschen schmerzhafter sind und so weiter. Und man will auch ein bisschen einfühlsamer sein. Beim Mann nicht unbedingt, da muss ja nichts irgendwie reißen oder irgendwas zum ersten Mal passieren. Da würde ich sagen, macht es das für den Mann eher noch schwieriger, weil man irgendwie eh schon nervös ist. Und wenn die Frau dann auch noch sensibilisiert ist dafür, würde es vielleicht eher zu Problemen führen. Deswegen würde ich, hätte ich das an seiner Stelle wahrscheinlich nicht vorher erwähnt.
Ja, man will eigentlich schon die normale Behandlung, das volle Programm. Und man kann, das ist eigentlich 50-50. Entweder du, wenn du das sagst, ist sie dann besonders gut in dem, was sie tut und gibt sich viel mehr Mühe. Oder sie lässt ihre Sachen weg, sein, die sie normalerweise nicht macht. Deswegen, wenn du die sichere Variante wählst, sagst lieber nicht. Du hast zuletzt gefragt, findet ihr das ethisch überhaupt okay? Muss ich sagen, also so ohne jetzt große Studien zum Thema Prostitution gemacht zu haben. Aber wir haben uns schon damit auseinandergesetzt hier im Podcast. Wir hatten auch schon bei unserer Late-Night-Show die neue deutsche Abendunterhaltung, hatten wir eine Escort-Frau bei uns. Und aus diesen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, Gesprächen, die ich geführt habe, würde ich schon sagen, dass Prostitution, dass es auch ethisch absolut vertretbare Formen der Prostitution gibt. Natürlich will ich jetzt hier nicht verschweigen, dass es auch unethische Formen der Prostitution gibt, dass es riesige Probleme in diesem Bereich, in dieser Branche auch gibt. Aber wenn du fragst, ist es grundsätzlich ethisch vertretbar, sage ich ja. Möchte an dieser Stelle aber auch sagen, weil du schon so ein bisschen auch, was ich total verstehe, gesagt hast, du würdest gerne nicht in irgendwie einen Puff gehen, du möchtest nicht irgendwie mit anderen Prostituierten dann noch in einem Haus oder sowas unterwegs sein, so am liebsten würdest du in die private Wohnung von ihr gehen, möchte ich an dieser Stelle sagen, da wird es dann schon so ein bisschen ethisch, weil es für Prostituierte schon auch eine gewisse Gefahr bedeutet, wenn man sich herausbegibt aus dieser Sphäre des Puffs oder des Laufhauses oder eben dieser Prostituierten-WG, dieser Huren-WG. wenn man sich da rausbegibt, dann bist du eben schon schnell auch angreifbar. Dann hast du eben niemanden, der auf dich aufpasst. Dann hast du nicht irgendwie die Nachbarin, die ebenfalls in der Branche tätig ist oder vielleicht irgendein Security-Menschen in Anführungszeichen, der auch in der Nähe ist. Du hast auch keinen Panic-Knopf oder so, den es vielleicht in irgendeinem Puff gibt, sondern du bist dann ganz auf dich alleine gestellt und ich glaube, das ist schon auch eine gewisse Gefahr für gerade für Frauen, dass du dann eben auch anders behandelt wirst von Männern oder Schlimmeres und dich gar nicht wehren kannst. Deswegen, ich verstehe diesen Impuls zu sagen, ich würde am liebsten irgendwie so in die Wege, komm zu mir nach Hause oder irgendwie so ganz privat, aber verstehe zumindest, dass viele Prostituierte das nicht wollen.
Ja, also es gibt selbstbestimmte Prostituierte. Prostitution an sich ist ein super weites Spektrum von Menschenhandel zu Hälterei bis hin zu der sogenannten, oder nicht sogenannten, sondern der Studentin, die sich was dazu verdienen will. Das gibt es alles, ja, die irgendwie neben dem Philosophiekursen, die sich zusammenstellt, gerne einfach mal noch einen Schwanz bläst und sich einen Fuffi verdient. Das gibt es alles. Das ist eine sehr.
Fuffi, oh.
Ja, vielleicht auch ein bisschen
nach mehr. Nach der Inflation.
Ahnung. Ja, gut, heutzutage, ne? Vielleicht ein Fuffi und ein Stück Butter. aber das gibt es alles und das ist eine sehr breite Range. Da, wo du gelandet wirst, da würde ich dir nicht widersprechen lassen, aber dann nochmal einen anderen Aspekt aufzeigen. Mhm. Das, was du zeigst, diese Bordelle und Clubs, wo du gelandet bist, ist aus meiner Sicht.
Jetzt nicht ich, sondern der Fragesteller.
Genau, sondern der Fragesteller, ist aus meiner Sicht genau systematische Prostitution. Da geht es nämlich darum, da ist es ein System. Die Frauen, die dort arbeiten, arbeiten quasi wahrscheinlich im Schichtbetrieb, in Anführungszeichen, oder bis spät in die Nacht hinein, ein Freier nach dem nächsten, Massenabfertigung unter dem. Ja, unter dem Schutz der Zuhälter oder Security-Typen oder Puffmutter oder keine Ahnung, aber eben auch unter dem Auge dessen. Und da geht es nicht darum, irgendwie eine Studentin, die sich mal in einem verrückten Experiment auf einer Online-Seite irgendwie ein bisschen Geld dazu verdient, weil sie sagt, sie hat den Thrill und findet es irgendwie auch geil, dafür bezahlt zu werden und braucht das eh, sondern hier geht es wirklich um das Gewerbe Prostitution. Und da bist du in den beiden Fällen, die du beschrieben hast, genau daran geraten, nämlich an institutionalisierte Prostitution. Und das bringt häufiger auch durch die finanzielle Abhängigkeit solche Sachen wie Menschenhandel, fehlende Selbstbestimmung und so weiter, Zuhälterei und so weiter mit sich, ohne das jetzt sofort daran zu konnotieren. Aber du wirst wahrscheinlich das gemerkt haben bei den Partnerinnen, dass es vielleicht nicht so freiwillig war, wie das durchaus teilweise der Fall ist. Lars hat es gesagt, wir haben auch mit Escort-Damen gesprochen, Amateur-Pornostars gesprochen, wo es auch genauso Pornostars gibt, die das relativ selbstbestimmt gibt und auch Porno-Ladies gibt, wo das fast schon an Zuhälterei grenzt, was da passiert, nur eben, dass es noch über Video-Content distribuiert wird. Also es ist ein sehr breites Feld, Prostitution ist nicht Prostitution. Und das, was du vielleicht eher gesucht hättest, ist vielleicht die Studentin, die sich einen Nebenjob macht. Was du aber offensichtlich gefunden hast an deiner Beschreibung, ist wirklich knallharte Frauen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und ich würde trotzdem sagen, obwohl ich das jetzt gerade eingeordnet habe, dass es wahrscheinlich diese Last der Jungfräulichkeit bei Männern so ein Ding ist. Und du hast es ja auch ein bisschen beschrieben, danach ist so ein bisschen so eine Last von dir gefallen und irgendwie so ein Gedanke aus dem Kopf raus, dass das durchaus was ist, wo man als Mann für sich vielleicht einen Haken drunter machen kann und irgendwie dieses Gefühl hat, jetzt habe ich es einmal hinter mir gebracht, es war vielleicht nicht geil, wahrscheinlich war es nicht geil, aber ich habe das jetzt erledigt, während das bei Frauen vielleicht oldschool vom Althergebrachten nochmal so ein größeres Ding ist, die Jungfräulichkeit zu verlieren und man eher so das Gefühl hat, althergebracht, es muss der Richtige sein, der mir diese Jungfräulichkeit nimmt, während es bei Männern, so wie wir kulturell auch erzogen worden sind, American Pie und Co., eher darum geht, das möglichst schnell loszuwerden und man erst im Laufe der Sexualität als Mann auch gut wird, also so die ersten 10 Jahre, die man Sex hat, sind auch nicht geil, weil man nicht weiß, was man tut, man kommt zu früh, man kann gar nichts kontrollieren, man hat irgendwie keine Ahnung, was die Partnerin so will, kontrolliert sich selbst und irgendwie ist man als Mann ja doch in der Lage, irgendwie selber was leisten zu wollen oder vielleicht auch zu müssen und es dauert so ewig, bis man so ein bisschen checkt, yo, das will vielleicht die Frau, das will die Partnerin, das mögen Frauen, das mag die Frau, mit der ich gerade was habe und man selber stellt so seinen Orgasmus ein bisschen in den Hintergrund, das kannst du alles dann erst mit einer Partnerin erfahren, aber ich verstehe grundsätzlich diesen Gedanken, ich will das jetzt einmal hinter mich bringen, selbst wenn das über eine Prostituierte geht, auch wenn das moralisch natürlich nach wie vor schwierig ist, unter welchen Umständen, sprich, ne, dürfen die Frauen, haben die eine Aufenthaltsgenehmigung, werden die unterdrückt und so weiter, dass es moralisch eher dahingehend verwerflich ist, als grundsätzlich zu sagen, ich zahle für Sex.
Ja, ich glaube, dass es sogar relativ verbreitet ist in gewissen kulturellen Sphären. Ich meine gar nicht, dass man da jetzt irgendwie Deutschland verlassen muss, aber in gewissen Sphären, dass es normal ist, auch so seinen Sohn oder so zum Puff zu schicken. Ne? Dass man sagt, okay, wir gehen jetzt dahin. Du bist jetzt, keine Ahnung, 18 und hast noch immer keinen Sex gehabt. Ja. Jetzt gehst du mal hier schön in Puff. Und jetzt machst
mit dem
du das
Vater.
Mal mit dem Vater. Also der wartet draußen im Mercedes E-Klasse mit dem laufenden Auto, mit dem laufenden Motor.
Ja.
Also ich glaube, das ist tatsächlich weiter verbreitet, als man denkt. Und das ist natürlich, also so diese gezwungene Art und Weise ist natürlich absolut verwerflich und muss man drüber diskutieren, dass sowas in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert. Und wie du das aber schreibst, klingt es natürlich total einvernehmlich, beziehungsweise von dir aus kommend, dieser Wunsch in den Puff zu gehen. Das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen konnte oder kann. Ich habe ja auch relativ lange nicht mein erstes Mal gehabt und hatte aber in dieser Zeit nicht, also relativ lange, war irgendwie mit 18 dann oder sowas, und hatte dann aber vorher jetzt mit ab 16, wenn es halt wirklich darum geht, irgendwie so, okay, die ersten Jungs erzählen schon von ihren Sexerlebnissen, hatte ich nie das Gefühl, ich gehe jetzt in den Puff. So, ich will das so mit erleben. Aber ich denke mal, unser Fragensteller ist ja auch noch nicht mehr 18, so, und ich glaube schon, dass es da eine gewisse Zielgruppe gibt an Leuten, die eben, keine Ahnung, entweder durch ihr Äußeres oder einfach durch ihre Einstellung, durch ihre Schüchternheit, das einfach nicht schaffen, Frauen abzubekommen. Und deswegen sich dann doch irgendwann zu entscheiden, ja, ich will aber doch Sex haben mit einer Frau, aber ich schaff's einfach nicht. Und dann geht man in den Puff. Das ist zwar für mich jetzt nicht verständlich, aber ich kann mich durchaus in Leute reinversetzen, die das dann, die diese Entscheidung treffen. Also ich finde das jetzt nicht verwerflich und auch nicht irgendwie so, ja, wie uncool ist das denn, das so zu machen.
Er ist 24, also zumindest gewesen, als er das gemacht hat. Die Frage, die er so ein bisschen mit einem Augenzwinkern stellt, ist, soll er die Frau jetzt heiraten und so weiter, das, den Fehler darf er natürlich, um das einmal zu klären, nicht begehen.
Sollte er schon machen. Ach so.
Er sollte ihr hinterherreisen in die USA und das mit einem richtig schönen West Coast Trip verbinden, nicht Tripper, sondern Trip verbinden, das wiederum finde ich spannend.
Ja.
San Francisco, ja, LA. Das kann das
Studio auch möglich machen in LA. Ja.
Genau, das wiederum, dann wird es spannend, dann wird es ein Case, den man irgendwie angehen kann. Aber grundsätzlich sollte er sich nicht mit einer vermeintlich 22-jährigen Austauschnutte, die aus Übersee darüber kommt, verbrüdern und das so, sondern so akzeptieren, wie es das eben war, als offensichtlich sein erstes Mal. Und das finde ich wieder ist okay, wenn man diese Erfahrung machen will. Mit Mitte 20 finde ich, ist jetzt noch nicht so ein Alter, wo man sagen muss, ich muss das unbedingt jetzt mit einer Prostituierten erfüllen. Ich finde, es gibt ja so diese jungfräulichen Männer mit so 30 oder so, wo man aus der jetzigen Lebenserfahrung schon sagen würde, wenn du mit 30 als Mann noch keinen Sex gehabt hast, no pressure und so weiter und lebt dein Leben oder so. Aber da würde ich jetzt schon mal sagen, yo, Jochen Schweizer, gib ihm mal so einen Gutschein, einen Abend mit einer Nutte.
Jochen, gönn mal.
Mach einen Fallschirmsprung und danach in die Vagina einer Frau. Da landen. So, das sollte schon drin sein, weil irgendwann kommt auch der Punkt, wo du sagst, wenn ich so spät anfange mit Sex, wie will ich dann noch gut werden hinten raus?
Ja.
Oder?
Ich
find,
auch wenn ich mit 30 noch keinen Sex hätte, wäre ich Stammgast. Im Puff,
das ist ganz so, klar. Also irgendwann kommt dieser Punkt. Ja. Und 24, finde ich, ist das aber noch nicht gegeben. Der Junge hätte noch locker 2-3 Jahre Zeit gehabt, um quasi auf natürlichem Weg schwanger zu werden.
Also ich kann diese grundsätzliche Antipathie auch so Puffs gegenüber sehr gut nachvollziehen. Das ist auch immer nichts für mich. Also ich war auch schon in einem Puff. Ich glaube, ich war in einem Puff. Sonst immer nur so Strip-Lokale, wo man ja auch manchmal so fließende Übergänge, ne, bei Strip-Clubs und so, ja, okay, kommst jetzt noch mit hoch. Also eigentlich
war noch nie in einem Strip-Club.
Nee?
Ich war noch nie in einem Strip-Club, weil ich immer so denke, in Deutschland will ich das nicht machen. Das ist mir zu unedel und genau wie du sagst, zu sehr, zu nah dran an Puff und Bordell.
Ach, krass.
Und ich finde es eher geil. Wir beide gehen
mal schön ins Strip-Club.
Nee, aber wo gibt es denn? In Deutschland gibt es ja keine geilen Strip-Clubs.
Ist denn geil? Es gibt keine geilen Strip-Clubs, wie man sich das vorstellt.
Also erstens.
Es gibt keine Victoria's Secret Models, die sich ach, lass uns doch mal einen Strip-Club aufmachen. Lass uns mal im Strip-Club tanzen.
Also es gibt schon einen Unterschied, ob du in eine Reeperbahn gehst, wo irgendwie die Hells Angels die Kontrolle haben und 17 Euro für ein Dings zahlst, für einen Cocktail zahlst.
Die Hälfte der Leute auf der Reeperbahn sind meine Freunde mittlerweile, die bei uns schon in irgendwelchen Shows oder Podcasts oder irgendwie, ja.
Oder ob du in den USA in einen Stripclub gehst, einen halb zufriedenstellenden Lap-Tanz hast, aber in 3 Jahren sagst, ach guck mal, Cardi B, die kenne ich, die hat mal für mich getanzt. Das ist schon für mich ein bisschen ein Unterschied.
Ne, wer weiß, ob hier irgendeine deutsche Schauspielerin Helene Fisch
nicht mehr Katja Krasavice höchstens.
Irgendwie vorher auch mal Strip. Nein, wir beide gehen schon mal in den Stripclub. Ich glaube, das haben wir bestimmt auch schon mal in einem Podcast, haben wir das auch schon mal gesagt, dass wir beide mal schön in den Stripclub gehen. Das machen wir mal. Aber ja, genau, ich war einmal im Puff und das bin ich aber auch nur, weil ich so mit Kumpels im Stripclub gerne war. Was heißt gerne war? Ich war auch
jedes Wochenende draußen. Literally
einfach vielleicht, sagen wir, 4-mal in meinem Leben in einem Stripclub.
What? Echt? Krass. Ja.
In Berlin regelmäßig 4-mal die Woche. Nein, sagen wir mal insgesamt in meinem Leben 4-5-mal im Stripclub. Ich habe noch den 5. dazu genommen, weil ich gerade gemerkt habe, dass wir irgendwie so in Bulgarien oder so auch in so...
What?
In Ungarn waren wir in so einem Jugendclub. Wir waren so Jugend mit 17 oder so unterwegs. Und da gab es so Clubs ganz normal, wie wenn du dir vorstellst im Club, keine Ahnung, Molotow oder so in Hamburg. Ja. Und dann ist da auch so ein Strip-Bereich. Und dann wirst du da auch ausgepeitscht, so wenn du dafür ein bisschen Geld bezahlst. Aber das ist eine andere Story, kann ich dann mal erzählen. Naja, auf jeden Fall so in verschiedenen Stripclubs gewesen und habe da auch mit meinem besten Freund gerne mal irgendwie so einen Private Dance gemacht und wir haben uns einfach die ganze Zeit beömmelt.
Echt?
Ja, wir sitzen da so und lassen uns zu zweit. Ja, ist es okay? Wir do two of us? Ja, why not? You have to pay double. Ja, gut, dann zahlen wir beide. Und dann kriegst du da so einen kleinen Tanz und natürlich keinerlei erotische Stimmung. Ich beneide die Leute, die wirklich ins Stripclub gehen und so sagen und so gucken, auch so lüstern und so drauf gucken und es irgendwie so geil finden und dann Private Dance und dann auch schon fast kommen und so. Bei mir ist es immer so eher lachend, also ich finde es immer eher mal lustig und
ja,
natürlich auch so eine verlegenes Lachen, weil man auch
ja
sich unsicher ist, was man jetzt gerade macht. Gerade wenn man mit seinem Best Buddy da irgendwie und sich einen Lapdance gibt, hat es schon lustige Momente, die man schön teilen kann. Und dann bin ich aber im Puff gegangen.
Und dann hat dir dein bester Kumpel eingeblasen noch am Ende, oder wie das vor dem beiden Stripperinnen.
Ja, aber wir haben gelacht dabei die ganze Zeit. Nee, im Puff haben wir auch nur die Prostituierten gefragt, ob die für uns tanzen wollen. Und gesagt, wir wollen keinen Sex, wir wollen tanzen. Und dann haben die halt gesagt, nee, ich kann nicht tanzen und so, aber wir kommen mal mit und so, dann geht's mal los und so, komm mal mit und nee, aber wir wollen nur tanzen. Ja, nee, jetzt komm mal mit, dann mache ich erstmal das mit dir und danach können wir mal kommen. Nee, ich will nur tanzen und dann sind wir nach Hause gegangen. Und wir halt dachten, nee, ich weiß auch gar nicht, warum wird das gemacht, wahrscheinlich war kein Stripclub oder nee, aber wir sind dann in den Puff gegangen, haben gefragt, ob die für uns tanzen können und haben gesagt, nee, und dann sind wir nach Hause gegangen. Und ich bin auch mal auf den Strich gegangen und da haben wir auch
mit, was passiert hier?
Auch mit dem gleichen Kuffel und dann sind wir auf den Strich gegangen und haben auch gefragt, nee, wir wollen ja kein Sex, aber kannst du für uns tanzen? Und ich so, nee, wir tanzen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja, gut, dann tschüss. Das waren wirklich Berührungen mit dem Rotlichtviertel. Also so einmal dieses Puff und Tanz und Strich und Tanz und ich fand es auch beides mal irgendwie so ein bisschen kacke.
Ich war noch nie in einem Stripclub, weil ich mich genau das nicht traue. Ich wäre da super verlegen. Das passt ja so ein bisschen zu meinem Hip-Hop-affinen Image und so weiter. Da geht es ja auch viel in der Musik um Stripclubs und so weiter. Und diese ganze Kultur.
Dass du nicht im Stripclub warst.
Nee, weil ich, also wenn ich dann drin wäre, wie gesagt, in Deutschland reizt mich das null. Aber wenn ich dann drin wäre, wäre genau das, ich würde sofort denken, oh shit, hoffentlich sind die Drinks nicht so teuer.
Ja,
ich würde
teuer.
Mich niemals vorne an die Dings setzen, wo die, weil da wäre ich, wie du sagst, viel zu verlegen und würde mich viel zu sehr genieren.
Ja.
Dann, wo guckt man da hin, wo guckt man nicht hin, kommt jemand auf dich zu, was jetzt, gibt man Private Dance, was bedeutet das, wo geht man da hin, oh mein Gott, wie Kosten explodieren und so weiter. Also das sind alles so Fragen, die mich umtreiben, aber ich kann das insofern verstehen, ich finde es spannend, also ich glaube, es gibt ja auch so richtig geile Striptease-Sachen, so nicht dieses schäbige Frauen, die gar nicht tanzen können und wo es nur um dieses plakative
so
Titten raus, sondern es gibt ja auch wirklich so, wie beim Pole Dance oder so, wo du so denkst, okay, das ist richtig krass, auch was sie athletisch machen und es ist irgendwie sexy, das würde ich mir schon mal gerne antun oder anschauen. Und dann würde es aber auch nicht so, ja, jetzt will ich aber hier irgendwie einen Handjob im Backroom oder so haben. Da wäre es mir dann auch so, das ist nicht so ein, da fühle ich mich nicht wohl.
Du gehst ja auch nicht alleine, dann gehst du
mit
dem Kumpel
und dann sieht der, okay, dann ist der da.
Jetzt, oh, nee.
Ja, nee, das geht nicht, das will man nicht haben.
Wartet der draußen oder was, dann applaudiert der noch, nee.
Das wäre mir zu gay. no offense. Aber das ist halt auch so ein Ding, also das ist für mich fast losgekoppelt, sondern die Erotik fände dann eher, dass du sagst, okay, das sind irgendwie coole Stripperin und das ist irgendwie ästhetisch auf eine Art und das ist aber auch nicht so billig, dass da Leute ihr irgendwie an die Titten grapschen und einen Fünfer zustecken. Das fände ich schon mal spannend, aber das kriegst du hier in Hamburg nicht.
Nee, wir gehen richtig schön billig.
Oh Gott!
Wir gucken uns das mal richtig schön an. Recherche, das ist ein Rechercheausflug
für Rattenkönige.
Für Rattenkönige. Ja. Das können wir schön von der Steuer absetzen, was wir da machen.
Entschuldigung, Heavy German Shit, habt ihr noch 500 Euro? Wir wollen ins Stripclub gehen.
Nein, also das ist ja schon irgendwo eine interessante Branche, aber letztendlich nichts. Wir sind zu genannt dafür. Wir müssen uns da wirklich hinsetzen und irgendwie cool sein, die Beine breit machen. Dafür sind wir nicht gemacht. Wir gehen da hin und schämen uns in Grund und Boden und gehen wieder nach Hause und sind safe, froh, dass wir wieder zu Hause sind. Aber irgendwie ist es natürlich schon erotisch. Ich habe auf jeden Fall noch die Geschichte, die habe ich, glaube ich, schon mal in dem Podcast erzählt. Aber da ging es auch in Prag bei einem Schülerausflug. Es war so ein Abi-Ausflug, also wahrscheinlich mit 18 oder so, nach dem Abi oder kurz vor dem Abi. Und da wollte ein Kumpel von mir unbedingt in so einen Schuppen, wo es Live-Sex gab. Mhm. Gab es in Prag, in Hamburg gab es das früher, mittlerweile verboten. In Prag gibt es noch, da wird, ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell noch gibt, damals gab es noch Live-Sex. Das heißt, du gehst da hin und anstatt, dass du jemanden beim Strippen zuschaust, schaust du halt einem Pärchen zu, wie sie ficken.
Ja.
Auf der Bühne.
Stimmt.
Und ja. Ich hatte damals noch nicht mein erstes Mal, wie gesagt, mit 18, also ich hatte noch nicht, so kurz davor, aber ich hatte noch nicht mein erstes Mal. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich möchte es nicht, ich habe moralische Bedenken. Und diese Aussage, ich habe moralische Bedenken, die hat er mir noch Jahre später irgendwie vor den Kopf gestoßen, weil er gesagt hat, ja, Alter, ich wollte damals so gerne, so, der war stinksauer damals, dass ich nicht, aber ich hatte es wirklich, ich habe gedacht, oh nee, ich habe selbst noch keinen Sex gemacht, so im Stripclub und so, das mache ich alles gerne mit, aber ich will jetzt nicht live in 5 Meter Entfernung sehen, wie 2 Leute das machen, was für mich bisher ja nur in meiner Fantasie stattfand oder in Pornos und so. Ich habe das nicht live gesehen und ich wollte das irgendwie live entdecken, wie das wirklich ist. Und ich habe mich gefreut, auf diesen Moment das live zu sehen, selbst zu machen und wollte deswegen nicht so eine Live-Sex-Show haben. Kannst du das verstehen?
Kann ich nachvollziehen. Aber dann hätten wir uns schon wesentlich eher kennengelernt. Denn ich bin zu der Zeit viel durch Prager Clubs getingelt. Um dort mir von Frauen einblasen zu lassen. Vor ja, 75 bis 82 Zuschauern, das war so die maximale Fischstärke. Aber das hätte eine Art sein können, wie wir uns kennenlernen. Nee, verstehe ich. Live-Sex, ey.
Aber das zeigt ja, wie sehr ich auch damals schon abgeneigt war, irgendwie in Puff zu gehen, bevor ich mein erstes Mal hatte. Das kam für mich einfach nicht in Frage.
Ein Stück weit Respekt für solche Männer, die auf so Live-Sex-Shows, weil jeder, der weiß, keine Ahnung, wie es dir geht, aber bei allem Potenzgehabe, das wir hier natürlich ausstrahlen als, sage ich mal, Wasserbüffel, was Sex betrifft, als fast unumstößliche Sex-Ikonen Deutschlands.
Ja.
Es gibt ja so oft, dass man irgendwie Stressoren hat, dass man irgendwie im Kopf nicht da ist und dass man eben doch irgendwie woanders ist oder andere Sachen einen ablenken und man dann nicht die Leistung bringen kann, die Frauen nun mal von uns erwarten als Deutschlands Sexexperten. Aber vor, weiß ich nicht, 50 bis 100 Leuten seinen Mann zu stehen im wahrsten Sinne, egal was ist, diese ganze Umwelt auszublenden, das sind für mich die wahren Ficker der Nation.
Das stimmt. Das sind
die ganzen Schwänze Europas.
Ja, nee, ganz ehrlich, vergesst mal alle Feuerwehrmänner und
Sanitäter. Außer es ist Teil der Rolle.
Die wahren Helden sind die Live-Sex-Ficker in Prag auf der Bühne.
Ja, halt uns mal auf dem Laufenden, ob du nach wie vor zu Prostituierten gehst oder ob du inzwischen ein normaler Mensch geworden bist.
Naja, das Ding ist ja, Prostitution ist ja derart, das ist ja so viel weiter verbreitet, stärker verbreitet, als man irgendwie denkt. So, ich kenne jetzt keinen.
Würdest du sagen, es ist das älteste Gewerbe der Welt?
Fast, ja.
Ja.
Nee, aber das klingt immer so verrucht und so, auch die Schweine. Aber es wird ja von so vielen Leuten angenommen in der Gesellschaft, einen hohen Prozentsatz an Männern, die schon mal im Puff waren und da Sex hatten. Nicht so wie ich, die im Puff waren und dann wieder nach Hause gegangen sind, weil sie keinen Tanz bekommen haben. Kein Cha-Cha-Cha-Tanz. Also ich wollte ja, dass die Prostituiert mit mir einen Cha-Cha tanzen.
Diese Rumänin kann gar keinen Wiener Walzer. Dann bin ich wieder heim.
Na dann, ciao. Also eigentlich müsste jeder in seinem Freundeskreis jemanden kennen, der schon mal im Puff war, weil deshalb, ne, wenn du die Zahlen anguckst, ist es halt super krass. Ich weiß nicht, wie diese Umfragen zustande kommen, dass man das rausfindet, wie viele Leute wirklich Dunkelziffern sind.
Sicherlich. Wir haben 100 Prostituierte gefragt. Ja.
Wie viele unterschiedliche Männer habt ihr schon gesackt? Deswegen, und ich kenne keinen in meinem Freundeskreis, der jetzt aktiv sagen würde, ja, ich war schon bei einer Prostituierten. Das gebe ich sehr gerne zu. Habe ich keinen. Doch, fällt mir gerade schon jemand ein, so 1-2 Leute schon, aber ich glaube, es sind noch mehr und die würden es nur nicht zugeben. Ich glaube, es sind mehr Leute.
Gegenfrage, das ist der Betreff unserer zweiten Frage für heute. Hallo Andreas, ich höre gerade die Folge, in der über Reddit gesprochen wurde und ich bin empört. Wie kann es sein, dass ihr so ein tolles, allumfassendes Forum wie Reddit so sehr schmäht? Ja. Ich sitze hier gerade in meinem Kellerzimmer, zittere am ganzen Körper und Mama macht sich auch schon Sorgen. Nee, Spaß beiseite. Aber als ihr darüber gesprochen habt, musste ich sofort an mein Unverständnis gegenüber Instagram denken. Wir erinnern uns, wir hatten über Reddit ein bisschen Wir hatten Reddit ein bisschen geschmäht und gesagt, das sind doch eigentlich nur toxische Männer, die da unterwegs sind und wie kann man, und eigentlich ist das Design der Seite auch so komisch und irgendwie so nicht usable und wer treibt sich da überhaupt rum? Aber Instagram ist jetzt das Problem unseres Hörers. Wie kann man allen Ernstes mehrere Stunden am Tag auf dieser Plattform verbringen und sich langweilige Fotos und Stories von Leuten ansehen, die man eh nicht kennt? Hier könnte ja aber vielleicht mein Problem liegen. Die meisten Profile, denen ich dort folge, sind nämlich von bekannteren Leuten und eben nicht von privaten Bekannten. Ist dies bei den vielen Nutzern dann anders oder gibt es noch einen weiteren Aspekt von Instagram, den ich einfach übersehe, der aber das Ganze viel besser und spannender macht? Wäre cool, wenn du da kurz mal deine Sicht dazu teilst. Grüße auch an Lars.
Bitte schön, dann teil doch deine, deine dumme Meinung.
Also das hat, das ist potenziell natürlich ein Thema, was wir gefühlt immer irgendwie ansprechen und Instagram und wie nutzen wir das und wir machen viel zu wenig und eigentlich unterdrückt uns die Plattform mit ihren Algorithmen und die ist so böse und so weiter. Und Schnitt, machen wir eine Story darüber, hey, neue Folge Rattenkönige, ja, wer geht's?
Wir sind einfach auch faule
Schweine. Wir sind faul und inkonsistent und doppelmoralistisch unterwegs, aber das zeichnet uns auch ein Stück weit aus in dieser Konsequenz. Und ein Stück weit stimme ich ihm zu. Also Reddit hat ja den Vorteil, wenn man jetzt mal Instagram dagegen rechnet, was nicht fair ist, weil es eine andere, anders funktionierende Plattform ist. Aber um das Argument zu unterstützen. Wir haben Reddit ein bisschen geschmäht, aber Reddit ist ja zumindest eine Austauschplattform. Es ist eine Plattform, bei der man vielleicht sogar mal was lernen kann. Es ist eine Plattform, wo irgendwie Fun Facts geteilt werden, wo man vielleicht sogar im Idealfall sein Wissen ein bisschen erweitern kann. Instagram, not so much. Ja, du hast vielleicht das eine Meeresbiologie-Reel, was dir reingespült wird, wo du merkst, ach krass, Haie gehen auf die und die Art von Fisch. Ach guck, so ein Beluga, der kann so ein Handy vom Meeresboden hochholen. Ah ja, okay, ja, okay. Leichter Wissensgewinn. Ja. Aber Reddit hat das in seiner Art schon eine direktere Community, da sprichst du mit echten Usern und so weiter. Wenn Instagram so ein bisschen auch natürlich diesen Ruf hat, wenn vielleicht Reddit so down and dirty, so eine dreckige, aber ehrliche Plattform ist, ist Instagram eine sehr verlogene Plattform auf eine Art, weil durch die Filter, die Fotos, ja, niemand sieht so aus, oberflächlich und so weiter. Was hält uns eigentlich noch an Instagram, Lars?
Ich glaube, an dieser Stelle muss man sagen, dass es so schwierig ist, dass das irgendwie für so allgemein zu diskutieren. Denn ich glaube, schau dir 10 Feeds an und du bekommst 10 völlig unterschiedliche Entertainment-Erlebnisse. Ich glaube, wenn ich jetzt durch deins Feed scrollen würde und danach durch meinen, wird man sehen, das sind ganz unterschiedliche Welten, würde ich fast sagen. Also ich glaube, du kannst auch Instagram nutzen als reine Info-Plattform. Dann folgst du eben irgendwie der NASA und dann folgst du hier irgendeinem, keine Ahnung, Wissens-YouTuber und so weiter. NASA.
Ja. Das ist das Erste, was dir einfällt.
Ja, weil ich auch so ein
Die paar... halt alle 20 Jahre eine neue Mission haben. Super spannend, da zu folgen.
Das ist mega. Und da kannst du halt zum Beispiel, ich merke das auch selbst, wie selbst mein Feed sich so alle halbe Jahre total ändert, weil die sich ja immer nach an deinen Sehgewohnheiten und so richten. Ja. Und wenn du dann halt viele Fotos, Likes von irgendwelchen Hunden, dann kriegst du halt nur noch Hunde irgendwie angezeigt. Ich habe zum Beispiel Instagram schon sehr viel genutzt für irgendwelche Rezepte zum Beispiel. Wenn du viele Rezepte, so vegane Rezepte, die ich sonst einfach nicht drauf habe oder so, dann folge ich da irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, 4-5 Vegan Recipe Sites, aber im Endeffekt sind es wahrscheinlich 40-50. Denn man muss sagen, ich folge mittlerweile 1875 Kanälen. 1875 Kanälen folge ich. Natürlich sucht sich der Algorithmus die Kanäle aus, die mir dann angezeigt werden. Wahrscheinlich sind es im Endeffekt irgendwie maximal 100, die ich regelmäßig sehe. Aber es sind 1875. Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass das nur meine Freunde sind. Am seltensten in meinem Feed taucht irgendein Freund, eine Freundin auf. Die meisten kenne ich. Ich kenne die meisten Seiten auch gar nicht mehr, denen ich da jemals gefolgt habe.
Teils Ex-Freundinnen von mir.
Teils deine seit
Jahren keinen Kontakt mehr.
Genau,
die glücklich verheiratet sind inzwischen.
Ja, ich verfolge die ganz genau. Nein, also das Ding ist, ich entfolge halt auch viel zu selten. Jetzt mache ich das ab und zu mal, dass ich Seiten entfolge. Aber meist gibt es irgendeinen Grund, warum ich einer Person folge? Irgendwas ist dann doch nochmal interessant. Natürlich total albern. Ich bin eigentlich so ein Instagram-Messi. Hab da sowieso, so, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, 1800, so natürlich sind es nicht mehr Freunde, Freundinnen, sondern es ist ein Riesenspektrum an unterschiedlichem Entertainment. Und das liegt dann an mir, in welcher Stimmung ich bin, was mir davon angezeigt wird letztendlich. Ja. Bin ich gerade eher in dieser Aquarium so, dann bekomme ich habe dann irgendwie, selbst im Hate, du kannst ja Hashtags folgen und so, konntest du zumindest, weiß nicht, ob es jetzt noch geht. Übrigens auch ein Riesending jetzt mit dieser Instagram Änderung, diesem Update, und dann kam da irgendwie, wer hat da sich beschwert? Kylie Jenner oder irgendwie so. Irgendjemand hat sich beschwert über das Update, und dann ist Instagram dann, also erst haben sich tausende, Millionen User beschwert über die Änderung, weil es immer mehr so wie TikTok wurde. Es wurde so ein bisschen wie TikTok. Auch schon diese kennst du schon Kanäle und so, denen du gar nicht folgst, wurden die auf einmal in deinem privaten Feed angezeigt, war ein Riesending. Und jetzt ging es auch noch so, naja, egal. Und jetzt hat dann irgendwie eine Prominente hat geschrieben, das geht aber gar nicht, und dann wurde es wieder zurückgenommen. Ja, aber genau, dieser Algorithmus guckt eben an, bin ich an Aquarien interessiert, dann kriege ich irgendwie eine Woche lang nur Aquarianer irgendwie angezeigt, bin ich an Rezepten interessiert. Und wenn ich irgendwie bei meiner Frau über Instagram schaue, dann ist es komplett anders, das ist eine andere App. Deswegen, das wollte ich ja eigentlich nur einleitend sagen, ist es schwierig, darüber allgemein Äußerungen zu treffen. Was ist Instagram? Instagram ist mittlerweile fast schon das Internet. Das ist eigentlich fast schon Internet als Blog. Und du kannst dir einfach zusammenstellen, was willst du für einen Blog? Was willst du vom Internet sehen?
Absolut. Und Instagram ist auch eine dynamische Plattform. Wir haben gemerkt, dass so Twitter war eine Zeit lang tot. Und plötzlich haben Leute angefangen, Tweets als Instagram-Post zu formatieren und haben damit riesige Erfolge gefeiert. Und plötzlich, es gab eine Phase, aus meiner Sicht, jetzt, wo ich gerade drüber spreche, merke ich, die Phase ist gerade tot. Diese Zeit, wo Tweets als Instagram-Posts gemacht wurden, ist gerade ein bisschen tot. So weniger, die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre war das omnipräsent. Ich habe so viele Hotzer-Tweets nur in Stories gesehen von Frauen, fairerweise, die das irgendwie repostet haben, als dass ich auf Twitter Tweets von El Hotzo gesehen habe.
Das stimmt. Und die sind auch meist weniger, deutlich weniger geliked als auf Instagram. Und aber El Hotzo, meiner Meinung nach, eines der größten Genies unserer heutigen Zeit. Aber
komm, ist Thema, ist absolut.
Autorengenies, meine ich.
Ist absolut jemand, den ich im letzten Neo-Magazin ein Spieler wieder schlecht fand, aber der pointiert auf Punkt, einen krassen Humor einfach bringen kann und da richtig Tweets craftet, würde ich mal fast sagen, um das so ein bisschen als Handwerk zu deklarieren, die einfach on point sind und irgendwie so einen Zeitgeist dieser treffen.
Dieser Output einfach von ihm,
ja, ist schon überragend. Ist Wahnsinn. In der Zeit, wo es schon, man dachte, man braucht so eine Figur gar nicht mehr. Es gibt das irgendwie schon alles, aber er hat das trotzdem nochmal das Level abgesteppt, wie man so schön sagt. Aber Instagram, was ich mich dann auch gefragt habe, wir haben Instagram gejoint, oder ich zumindest, aus so einer gewissen, wenn auch sehr niedrigschwellig, Personen des öffentlichen Lebens denke. Das heißt, man hatte immer auch diese Seite, wie präsentiere ich mich selber auf dieser Plattform. Irgendwie ist es auch ein Teil, wie viel gebe ich preis, zeige ich irgendwie Beziehungen, zeige ich irgendwie, wie ich wirklich lebe, mache ich nur so ein ironisches, oberflächliches Profil, wie viel von echten Freunden außerhalb der Medienbubble zeige ich und so weiter. Die meisten Leute nutzen das ja logischerweise nicht so, sondern nur, ne, man merkt es ja immer, wenn einem so Leute folgen, die irgendwie null Posts haben oder privates Profil gar nichts zeigen oder nur so ein kleines Foto haben, zwei Posts gemacht haben, sich nie zeigen. Und man denkt dann immer so, boah, es ist weltfremd, so nutze ich das nicht, weil ich präsentiere mich natürlich auf dem Profil. Und unabhängig von dem, was wir sonst immer diskutieren mit, wir halten uns zurück, wir posten mal wochenlang nichts und so weiter, aber trotzdem sind wir ja da und zeigen uns auch in einem gewissen Licht und präsentieren ein gewisses Image. Die meisten nutzen es aber nicht so. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie das wirklich so ist, Instagram, ich sage es bewusst überspitzt, nur als Normalo zu nutzen, weil ich glaube, dass es nochmal eine andere Erfahrung ist, als das, was wir haben mit Instagram. Weil wir immer auch bedenken, wir sind irgendwie unterwegs, was ist ein möglicher Post? Wir machen irgendwie ein geiles Foto, was könnte man davon posten? Wir sind irgendwie mit irgendwem unterwegs, kannst du mal ein Foto von mir machen und so weiter. Und das ist natürlich nochmal was anderes als Leute, die genau das machen, was du gerade sagst, nämlich Kanäle abonnieren, irgendwie Reels finden, die sie spannend finden, abspeichern und sagen, das ist ein geiler Fun-Fact, den gucke ich mir nochmal an oder den rezitiere ich nochmal bei einer gewissen Gelegenheit. Das ist schon anders Nutzverhalten, als wir das haben.
Das stimmt. Wir sind nur teilweise so wenig aktiv auf Instagram, muss man auch wirklich fairerweise sagen, dass wir eigentlich auch schon, also dass ich zumindest von mir behaupten würde, dass ich Instagram nutze wie jemand, der nicht in der Öffentlichkeit steht, weil ich das größtenteils passiv nutze. Mhm. Und ich habe vorhin gemeint, das sei der Blog im Internet, ich meinte so ein Feed. Das ist ja eigentlich so, du kannst deinen eigenen Feed abonnieren sozusagen. Was interessiert dich denn eigentlich?
Ja.
Und dann musst du halt überlegen, magst du diese Ausspielweise von Reddit, magst du Text oder Twitter oder so, magst du wirklich nur irgendwie in wenigen Zeichen, Bildern oder sowas beschrieben, oder magst du eben schöne Fotos, magst du irgendwie so dieses Optische sehr gerne, oder magst du auch, ja gut, man muss sagen, mittlerweile sind es eigentlich fast nur noch Videos, die man sieht auf Instagram, ne?
Ja.
Also fast ausschließlich Videos, ja. Wo ich selbst die Erfahrung gemacht habe, weil es immer heißt, ja, sorry, mein Foto ist so negativ, so schlecht angekommen, aber sorry, dass es kein Reel war, habe ich jetzt schon häufig in meinem Feed gelesen von so Medienleuten, die sich darüber beschweren, dass ihre Fotos nicht mehr so gut geteilt werden. Ich habe ein paar Reels gemacht, das ist jetzt auch nicht so, dass du ein Reel machst und das sofort durch die Decke geht, ne? Okay. Also das ist es auch nicht. Vielleicht ist es dann auch einfach an der Person, dass es nicht durch die Decke geht. Also es sind dann viele Videos und so. Wenn du diesen Ausspielweg magst von, okay, ich interessiere mich für Rezepte, ich möchte die aber nicht als Reddit irgendwie als Text haben oder als Twitter oder sowas, sondern ich möchte, dass du mir dazu irgendwie eine Person vielleicht als Video noch was erzählt und auch nicht zu lange erzählt, sonst kann ich auf YouTube gehen, sondern einfach mal, erzähl mir mal irgendwie in einer Minute, wie das Rezept funktioniert. Habe auch schon teilweise viele Rezepte nachgekocht, die ich mir dann immer wieder auf Instagram, das Reel oder sowas von neuem angeschaut, was auch ziemlich pain in the ass ist. Aber ich mag einfach diesen optischen Ausspielweg von Instagram.
Ja, man muss auch so ein bisschen lernen, wie bei jeder Social-Media-Plattform, um jetzt nochmal wieder den Bogen zu Reddit zu schlagen. Reddit hat halt super viele richtig dumme Subreddits, aber es gibt natürlich auch zu Recht die Verteidiger, werden sagen, ja, es gibt aber auch richtig viele geile Subreddits. Ein bisschen ist bei Instagram auch, nur dass man vielleicht ein bisschen mehr selektieren muss, aber ich habe ja auf Rocket Beans TV doch die eine oder andere Quizshow und es gibt so viele Seiten, die irgendwie so Fun Facts droppen oder so interessante Infos oder historische Ereignisse und oft scrolle ich da durch und speichere mir Sachen und denke, oh, da könnte man eine Quizfrage irgendwie drum stricken und das ist eigentlich spannend, wie könnte man irgendwie dahin fragen und das so für sich ein bisschen nutzen und wie das halt so ist, wenn man das dann speichert oder so, dann werden dann natürlich mehr so Sachen angezeigt. Ich habe dann auch immer mal so Phasen, dir schicke ich ja manchmal so ein bisschen Hunde-Content, obwohl ich nicht so ein Hundefreund bin. Aber wenn ich dann ein, zwei Hunde-Sachen like oder dir weiterteile, dann kriege ich natürlich nur noch Hunde-Sachen. Heute habe ich habe vorhin erst so ein Video geschickt, da dachte ich, das schicke ich dir. Da ging es um so jemanden, der halt seine Kamera bei sich zu Hause aufgestellt hat, um zu checken, was sein Hund macht, während er nicht da ist.
Habe ich selbst noch nicht gesehen, das Video, ne?
Nee, ich habe es dir nicht weitergeleitet, weil ich dann so, ich habe dir so viele Hundesachen geschickt, jetzt reicht's auch mal. Und dann hat er so eine 360-Grad-Kamera und fährt halt gefühlt, fängt er an, auf einem Punkt zu starten, guckt Richtung Couch, da ist nichts, dreht die Kamera langsam Richtung Flur, da ist nichts, die Kamera dreht sich weiter Richtung Fernseher, da ist nichts, Kamera dreht sich weiter. Und plötzlich kommt der Hund so ins Bild mit diesem Side-Eye, was Hunde ja so beherrschen. Die geben dir ja dieses Querauge, wo du so denkst, sie bewegen den Kopf nicht. Und die Kamera dreht sich halt 360 Grad und ist gefühlt bei 270 Grad, kommt sie so ins Sichtfeld des Hundes und der Hund sitzt halt seelenruhig da und guckt, wie sich dieses technische Gerät um ihn rumdreht. Und er sitzt einmal seelenruhig da und gibt ihm so das Auge nach dem Motto, yo, was zum Teufel bist du für ein Vieh? Ich sitze hier seelenruhig und mache gar nichts. Und da kriegst du natürlich ein Hundevideo nach dem anderen. Ich habe jetzt gerade so ein Meeresbiologie-Ding, wo ich so ein, zwei Shark-Videos mir angeguckt habe. Jetzt kriege ich alles geteilt. So diese Thalassophobie-Dinger, wo irgendwie so Boote sind und dann kommt plötzlich so ein Wal hoch, so ein kleines Fischerboot mit zwei Leuten und so ein Wal was steigt.
Thalassophobie?
Ja, diese Tiefenangst. Also dieses, du bist alleine im Ocean und schwimmst und alles um dich rum und plötzlich doch so. Und das kriege ich jetzt plötzlich und dann gucke ich das natürlich immer wieder an, kriege es immer wieder reingespielt. Wale, die irgendwie, gerade hat er so ein Boot irgendwie hochgehoben. Und sowas kriege ich immer reingespielt. Leute, die mit Haien tauchen und so einen Scheiß. Also man kann sich, würde ich sagen, auch ein bisschen wie auf jeder Social-Media-Plattform, ja, muss man sich den Content einfach auch ein bisschen, ja, zusammensuchen. Es ist alles da und wie immer, wenn alles da ist, ist auch viel Scheiße da.
Du bist deines Glückes eigener Schmied, ja, und das ist bei Instagram, bei allen Social Media. Im Endeffekt, du kannst nicht sagen, ich finde Instagram scheiße, dann müsstest du eigentlich auch sagen, ich finde das Internet scheiße.
Und Menschen.
Und Menschen, weil es gibt einfach alles auf Instagram. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Taucher bist, kriegst du Tauchcontent. Wenn du Maler oder Malerin bist, kriegst du so einen Content in die Richtung. Wenn du Pflanzen liebst, dann kriegst du in die... Alles gibt es auf Instagram. Und das Gleiche kann man wahrscheinlich jetzt, um uns das vorzuwerfen, auch über Reddit sagen. Und deswegen ist auch die Kritik, das habe ich damals auch schon gesagt, die Kritik an Reddit an sich ist natürlich albern. Wir wissen einfach nur noch nicht so richtig damit umzugehen. Was heißt noch nicht? Klar. Wir wissen, ich will damit gar nicht. Ich finde, das ist so, wie du sagst, das ist so benutzerunfreundlich. Ich raff das nicht mit dem Upvotes und so. Ich finde es total hässlich. Das sieht total scheiße, ja, aus mit diesen blöden Texten. Die Leute sind da irgendwie, das wird auch nicht moderiert teilweise. Und so, dann sind da nur so Assis unterwegs. Deswegen mag ich Reddit nicht. Die Inhalte sind total geil. Ich merke immer wieder, oh, okay, ey, würde ich gerne mehr reinsteigen in Reddit und so. Okay, den Subreddit finde ich geil. Ich
bin
so,
man landet auch oft da. Ja, man landet auch oft da. Ja, von anderen Plattformen da, findet ja was Spannendes oder eine Frage, die gelöst wurde und ja, landet auf sowas. Reddit, obwohl ja man es gar nicht aktiv nutzt. Ja.
Also ja, es ist schon geil, aber es ist halt einfach nicht, passt nicht in mein Leben. Sorry, Reddit.
Das wäre halt cool, wenn nicht alle Insights sind, ne? Das wäre halt für mich, also wenn nicht alle Thread-Ersteller Insights sind, das wäre für mich schon ein Riesenfortschritt. Das wäre ganz nett,
ne? Oh, und jetzt kriegst du gleich die nächste
E-Mail. Ja, gut, wenn ihr uns unterstützen wollt und sagt, ja, geil, ey.
Wir sind jetzt am Reddit.
Für solche
Meinungen. Sind wir doch wirklich? Sind wir doch wirklich? Valkyros, Grüße
gehen Reddit.com/Rattenkönige. Müsst ihr eröffnen.
1875 Seiten folge ich.
Jo, du bist ein Schwein. Ich folge 122.
Wirklich?
Und ich sortiere ständig aus.
Ey, ich muss das echt mal machen.
Aber ich muss das echt mal aussortieren. Ich bin auch zu krass in die andere Richtung. Ich werde auch, ich folge zu wenig.
Es gibt auch sowas wie am meisten im Feed gehen, kann ich mir gerade anzeigen. Geh die Konten mit den meisten Posts in deinem Feed in den letzten 90 Tagen durch. Am meisten im Feed angezeigt. Wird auf Platz 1 Mental
und Bon Jovi.
Ach echt? What? Auf Platz 1, der hat die meisten Posts der letzten 90 Tage.
Scheiße, gemacht. Dem folge ich noch nicht mal.
Auf Platz 3 Eric Andre. Dann Franck Ribéry.
Das ist meine Top 3. Mantel von Bonjour. Nee. Franck Ribéry.
Eric Andre.
Und Eric Andre. Alle drei waren vor 10 Jahren in.
steht nicht. Jetzt scroll ich hier weiter, die Hälfte habe ich noch nie gehört und ich folge denen trotzdem und ich werde denen nicht entfolgen. Doch, demnächst werde ich entfolgen. Schreibt mir mal, wem ich entfolgen soll. Ihr könnt ja gucken, wem ich so folge. Das kriege ich auch manchmal. Ich habe gesehen, du folgst immer noch dem und dem. Der hat jetzt gerade im Bildinterview das und das gesagt. Ja,
wow,
ja. Ey, Leute, Bildinterview. Ja, ohne Witz. Ja. Leute, ich mag nicht 1875 Personen. Ich folge 1875. Ich kann gar nicht so viele Menschen lieben. Ich mag 20 Leute. Alle anderen, die ich denen da folge, den folge ich aus irgendeinem anderen Interesse.
Ich sag euch, welchen...
Sex meistens.
welchen Freunden ich folge und welche ich mag. Das sind zum einen unsere Rattenkönige, die uns mit 25 Euro unterstützen. Der zuvorkommende Nachbar Basti Winkler und wer das vorliest, ist ein Spasti-Loll. Und natürlich unsere Heldenratten Magawa. RIP, die uns mit 10 Euro unterstützen. Und ich lese heute mal von hinten vor. Eduard Karl, der Rattenfänger von Hameln, Andi Scheuer, Intim Deo, Renate Rüter, Ram Sebastian, Negativ, Nase, Luxen, Kololita, Hans Gork, für Andreas, höre ich auf zu rauchen. Ein Dosenkohl kommt selten allein. Edmund Insel, Dr. Moritz Hubert, Dr. Schmidli Lidu, Dr. Dicht und das rostige Prinz Albert Piercing.
Und natürlich auch an alle ein großes Dankeschön, die uns direkt via PayPal, zum Beispiel via support@rattenkönige.de supporten. Zum Beispiel sind das im Juni der Dennis, im Juli die Min und André. Ja, also ich finde es total cool, dass ihr noch am Start seid. Lasst uns gerne eine positive Bewertung im iTunes Store. Das heißt nicht mehr so, ist mir scheißegal. Lasst es einfach da und küsst unsere Augen. Bis dann.
Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.